Krieg in der Ukraine und die Verhandlungen über eine mögliche Waffenruhe oder gar ein Ende des Kriegs in der Ukraine treten auf der Stelle. Die jüngste Wendung, ein Vorschlag aus dem Kreml. Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine Feuerpause angekündigt in den kommenden 3 Tagen. Ist das ein Schritt Richtung Friedensverhandlungen oder wieder eine Nebelkerze von Putin? Das klären wir mit NDR-Journalist Stefan Niemann. Er ist Host des NDR-Info-Podcasts Streitkräfte und Strategien und erzählt uns, welche Taktik Putin damit fährt und warum gerade jetzt. Hallo Stefan.
Hallo Viktoria.
Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Mittwoch, der 7. Mai. In der vergangenen Woche in Moskau.
Breaking news this morning, Russian President Vladimir Putin announcing a 3-day ceasefire with Ukraine.
Der Kreml kündigt eine Feuerpause an.
Angekündigt. Vom 8. bis zum 10. Mai sollen die Kämpfe ruhen. Der Kreml forderte die Ukraine auf, dem Beispiel zu folgen, sonst werde das russische Militär reagieren.
Stefan, was steckt hinter diesem Vorschlag?
Also es geht Wladimir Putin erstmal um die Feierlichkeiten rund um den 9. Mai, den Sieg über Nazi-Deutschland vor 80 Jahren, ein ganz wichtiger Feiertag in Russland. Putin möchte nicht, dass die Feierlichkeiten in Moskau, zu denen ja manche Staatsgäste wie Xi Jinping erwartet werden, gestört werden. Das ist das eine Interesse. Aber das andere ist ein symbolisches, dass Putin zeigen will, dass auch er, dass auch Russland bereit ist, in Richtung Frieden zu gehen. Ein Widerspruch zu dem, was er sonst immer sagt. Der eigentliche Adressat, das ist mein Eindruck, dieser Waffenruhe, der sitzt auf der anderen Seite des Atlantiks im Oval Office, Donald Trump nämlich. Für ihn ist das Signal, die Russen sind zu Verhandlungen bereit. Putin hat mitbekommen, dass Trump die Geduld verliert und sauer ist, dass sich nichts bewegt in Sachen Friedensverhandlungen. Und deswegen ist die Waffenruhe wichtiger politisch. Strategisch bringt sie wenig, höchstens eine kurze Verschnaufpause für die erschöpften Truppen auf beiden Seiten.
Du sprichst jetzt von Waffenruhe, manchmal ist auch die Rede von Feuerpause. Ist damit dasselbe gemeint?
Also es ist eine Waffenruhe geplant, die dasselbe ist wie eine Feuerpause. Es darf nicht geschossen werden in der Zeit. Die Waffen sollen schweigen. Das ist aber nicht ein Waffenstillstand, der richtig ausgehandelt wird und wo sich die Kriegsparteien zusammensetzen und dann eine Waffenstillstandsvereinbarung unterschreiben, unter Umständen mit dritten Vermittlern. Das ist der Unterschied.
Und was sagt die andere Seite dazu? Also der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, was sagt der zu dieser vorgeschlagenen Feuerpause?
Naja, der ist extrem skeptisch, er ist extrem misstrauisch, er traut Putin nicht über den Weg. Noch nie hat eine Waffenruhe richtig funktioniert und Zelensky wirft Putin Zynismus vor. Er zweifelt daran, dass Russland sich an die Pause überhaupt halten wird. Er ist auch nervös, weil er befürchtet, dass Putin vielleicht in Moskau bei diesen Feierlichkeiten zum Jahrestag Zwischenfälle am Rande provozieren könnte, dass es da irgendwie zu Explosionen kommt, die dann der Ukraine in die Schuhe geschoben werden und dass Putin dann sagen könnte, seht ihr, die wollen gar keinen Frieden. Zelensky, der hat sich relativ deutlich geäußert, übrigens bei seinem Besuch in Prag auf einer Pressekonferenz. Also Zelensky hat relativ deutlich gesagt, dass er Provokationen Russlands am Rande dieser Feierlichkeiten erwartet. Dies sei ihr Stil, sagt er. Zum Beispiel sei es typisch, dass in diesen Tagen sie zwar sagen, dass sie partielle Feuerpausen wollen oder zeitlich befristete, aber gleichzeitig eben ihre Angriffe verstärken in den letzten Tagen. Und immer wenn sie sagen, dass sie Teilfeuerpausen vorschlagen wollen, würden sie gleichzeitig in Wahrheit die Angriffe auf ukrainische Städte verstärken, und hat nochmal seinen Generalstabschef zitiert und hat gesagt, in den letzten Tagen haben die Russen uns stärker angegriffen als lange vorher. Und das zeigt, dass sie es nicht ernst meinen. Dann sagt er, ich traue den Russen nicht über den Weg.
І якщо хтось їм ще вірить, ну нехай спробують на собі.
Und er fühlt sich aber auch deswegen nicht ernst genommen, Selenskyj, weil er ja 30 Tage Waffenruhe ohne Bedingungen vorgeschlagen hatte, auf Druck der USA übrigens, und Putin das abgelehnt hat. Aus drei Gründen. Putin befürchtete, dass die Ukraine ihre Truppen umgruppieren könnte, dass sie sich wieder bewaffnen könnte und dass sie neue Leute rekrutieren könnten in 30 Tagen. Alles vorgeschobene Gründe aus Sicht von Selenskyj.
Erst vor wenigen Wochen, da hat es ja schon mal so einen Versuch von einer Feuerpause gegeben, 30 Stunden lang über Ostern.
Die kurzfristig angekündigte Waffenruhe im Ukraine-Krieg hat offenbar nicht gehalten. Jede Seite wirft der anderen Verstöße dagegen vor. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
Wie schätzt du das ein? Wird das diesmal genauso laufen? Oder gibt es Hinweise, dass das diesmal anders laufen könnte?
Ich fürchte, es könnte ähnlich laufen. Damals hatte Putin ja alle überrascht mit diesem Vorschlag, auch aus sogenannten humanitären Gründen hatte er mit dieser Ankündigung überrascht, die Angriffe einstellen zu wollen. Kurz vorher hatte es aber am Palmsonntag furchtbare Angriffe gegeben auf Sumy, auf diese Großstadt, wo ganz viele Zivilisten gestorben sind.
Zerstörung und Verzweiflung statt eines friedlichen Palmsonntags. Bei einem russischen Raketenangriff wurden mindestens 34 Menschen getötet. Nach offiziellen Angaben gab es zudem mehr als 110 Verletzte. Viele Bewohner der grenznahen Stadt Sumy im Nordosten des Landes waren gerade auf dem Weg zur Kirche, als die heftigen Explosionen das Zentrum erschütterten.
Und dann fiel diese Waffenruhe binnen weniger Stunden zusammen. Ich glaube, sie hatte drei Makel, wenn man so sagen will. Sie war nicht gemeinsam beschlossen worden, sondern einseitig. Sie war nicht kommuniziert worden, auf beiden Seiten nicht. Auch Putin hat das nicht an alle Kampfeinheiten weiter kommuniziert, offenbar. Und es gab niemanden, der das unabhängig kontrolliert hat. Und solange das so ist, kann da, glaube ich, nicht viel draus werden bei so einer Kurzwaffenruhe, die eine Seite vorschlägt. Aber es ist eben, wenn es nicht gemeinsam verbindlich und schriftlich vereinbart wird, vieles noch unklar. Also natürlich kann man sagen, wir schießen jetzt nicht aufeinander. Aber die Frage, kann man in der Zeit Truppen bewegen? Kann man Verletzte rausholen? Was darf bewegt werden? Das ist ja alles nicht festgehalten. Und es bleibt das Problem, dass es keine unabhängige Kontrolle gibt, die klar gucken kann, ob sich beide Seiten dran halten. Aber Waffenruhen sind über die militärische Dimension hinaus ja vertrauensbildende Maßnahmen. Es braucht eine Waffenruhe irgendwann, um ein bisschen Vertrauen aufzubauen, dass sich beide Seiten mal an was halten, um darauf dann aufsetzen zu können mit Friedensverhandlungen. Deswegen ist es schon ein wichtiger Zwischenschritt, den man auch aus meiner Sicht nicht überspringen kann, sondern man muss das machen, auch nutzen die Zeit, um Gefangene auszutauschen und eben um Verletzte zu versorgen und aus dem Gefechtsfeld rauszuziehen. Also es ist sozusagen eine Vorstufe, aber eine wichtige. 3 Tage viel zu kurz, aus vielen Gründen. Aus meiner Sicht wären 30 Tage ein vernünftiger Zeitraum, um sich gegenseitig zu zeigen, dass man einander zumindest so weit vertrauen kann, dass das hält, und in der Zeit dann die Gespräche vorantreiben, unter Umständen an einem neutralen Ort.
Im Raum stehen jetzt aber zunächst 3 Tage Feuerpause von Russland vorgeschlagen. Sollte diese Feuerpause halten, wo würden es die Menschen in dem Krieg gegen die Ukraine gerade besonders merken?
Bemerken würden sie das natürlich in allen umkämpften Gebieten, also in den Regionen Luhansk, Donetsk, Saporischschja, Cherson. Im Moment werden schwere Kämpfe vor allem im Osten der Ukraine gemeldet, im Gebiet Donetsk, rund um Pokrovsk. Das ist so eine strategisch wichtige, ja, so ein Verkehrsknotenpunkt, eine Kleinstadt eigentlich, wo die Russen massiv vorrücken im Moment. Nicht schnell, aber eben doch mit starken Einheiten. Also die Soldaten der Ukraine, die dort kämpfen und versuchen, die Russen aufzuhalten, die würden das natürlich sofort spüren, eine 3-tägige Pause. Aber auch die Zivilbevölkerung. Die Hauptstadt wird ja fast jede Nacht angegriffen. Kiew, Kharkiv hat's getroffen, Odessa, Sumy, wo wir darüber berichtet haben. Also die Zivilbevölkerung, die immer wieder durch ballistische Raketen, durch Gleitbomben, aber eben auch durch Drohnenangriffe terrorisiert wird, so fühlt sich das ja an für die Menschen, die könnten aufatmen und buchstäblich mal eine Nacht durchschlafen. Denn es ist ja dauernd Luftalarm.
Also vor allen Dingen die Hauptstadt Kiew und eben die Gebiete im Osten, das sind schon den ganzen Krieg über ganz wichtige Gebiete. Was sind darüber hinaus aktuell noch strategisch wichtige Punkte jetzt in diesem Krieg?
Na, es gab ja einen Vorstoß der Ukraine auf russisches Territorium, einen Gegenangriff, wenn du so willst. Im August 2024 haben ukrainische Streitkräfte die Russen überrascht und dann auch ein Stück weit überrannt und haben den Raum Kursk eingenommen.
Ein historischer Moment. Ukrainische Soldaten auf russischem Gebiet. Das Fernsehen berichtet. Die Soldaten sind in der russischen Stadt Sudja, Region Kursk.
Wichtig natürlich für die Moral und auch um zu zeigen, wozu die ukrainischen Streitkräfte in der Lage sind, aber vor allem um ein Tauschobjekt in die Hand zu bekommen für Friedensverhandlungen irgendwann, wenn es darum geht, welche Gebiete muss jetzt wer wem abtreten.
Doch seit Monaten werden die Kämpfe um Kursk immer heftiger. Inzwischen haben russische Truppen Teile des Gebiets zurückerobert. Die wichtigste Nachschublinie der Ukrainer ist abgeschnitten.
Die ukrainischen Truppen sind doch nach und nach zurückgedrängt worden und wir hören, dass sie fast vollständig jetzt über die Grenze zurückgetrieben wurden, sozusagen. Übrigens mit Hilfe nordkoreanischer Soldaten auch. Putin hat Hilfe bekommen von Kim Jong-un, dem Diktator Nordkoreas. Der hatte 10.000 bis 12.000 Soldaten geschickt, auf russischen Boden wohlbemerkt, nicht ukrainischen, um die Ukrainer wieder zurückzutreiben. Das ist gelungen. Also insofern ist dieser Versuch, ein Tauschobjekt in die Hand zu kriegen, gescheitert.
Und welche Strategie verfolgt dann die Ukraine jetzt, um sich im Krieg ein bisschen Luft zu verschaffen, wenn man so will?
Ja, eine Mehrfachstrategie. Zunächst muss man sagen, es ist beeindruckend, dass die Bodentruppen der übermächtigen russischen Streitkräfte nun schon im vierten Jahr ja faktisch doch ziemlich aufhalten. Also es gibt keine großen Geländegewinne, es gibt keinen Durchbruch, keine Großstädte werden eingekesselt, sondern im Prinzip ist die Front trotz heftiger Gefechte im Osten der Ukraine ja relativ fest. Das ist erstaunlich. Was nicht gut funktioniert, ist die Luftverteidigung, die Flugabwehr. Da gibt es große Schwächen. Und deswegen bemüht sich das ukrainische Militär im Moment, diese Feuerkraft Russlands, die riesige Feuerkraft, die Artillerie, die nicht aufhört zu schießen, aber auch diese Drohnenangriffe, die nicht aufhören, die Angriffe mit ballistischen Raketen, die zu schwächen. Und das tun die, indem sie den Kampf weit nach Russland tragen und Ziele ins Visier nehmen, die diese Feuerkraft schwächen soll. Das heißt, die Ukrainer greifen zum Teil mit relativ günstigen oder billigen Drohnen Munitionsdepots an, Waffenfabriken, Flugfelder auf der Krim, wo Kampfjets der Russen stehen, die natürlich Millionen kosten und die man dann versucht, am Boden zu treffen, damit Russland nicht mehr so stark aus der Luft angreifen kann. Das ist eine Strategie, die gerade der Generalstab relativ erfolgreich verfolgt.
Ja, über Drohnenangriffe im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine, da gibt es immer wieder Berichte. Inwiefern spielen Drohnen jetzt gerade im aktuellen Kampfgeschehen eine wichtige Rolle?
Sie spielen eine gewaltige Rolle. Am Anfang waren das ja fliegende Spionagesatelliten sozusagen. Man konnte gucken, wo die Stellungen des Feindes sind und dann die Artillerie dahin lenken, damit die treffen, wo getroffen werden musste. Inzwischen findet ganz viel mit Drohnen statt. Experten, die wir auch für unsere Sendung Streitkräfte und Strategien immer wieder nutzen, das Institute for the Study of War zum Beispiel, so ein Think Tank, die gehen davon aus, dass inzwischen 70% der Verluste auf beiden Seiten wohlbemerkt an Mensch und Material durch Drohnenangriffe passieren. Das heißt, es verlagert sich ganz viel hin zu Drohnen, wobei es ja sehr unterschiedliche Drohnen gibt, diese kleinen Dinger, die man im Baumarkt kaufen kann, aber auch ganz riesige und dann umbauen kann mit Sprengsätzen, aber auch diese riesigen mit großen Flügeln, die über weite Strecken eingesetzt werden. All das zusammen hat die Situation komplett verändert, hat das Gefechtsfeld komplett verändert und hat es auch gefährlich gemacht für beide Seiten, verwundete, verletzte Soldaten in Sicherheit zu bringen und zu versorgen, weil dauernd Todesgefahr droht aus der Luft von diesen kleinen surrenden Dingern. Und so zynisch das klingt, es ist auch ein Labor für Militärs- und Verteidigungsexperten weltweit, die genau gucken, oh, wie geht denn das? Die lernen sozusagen von dem, was in Echtzeit in der Ukraine passiert, weil es so eine Situation noch nie gab. Und die Drohnen, die die Ukraine einsetzt, übrigens kommen inzwischen zu einem ganz, ganz großen Prozentsatz aus eigener Herstellung. Zelensky hat es geschafft, in dem Bereich Drohnenbau so aufzuholen, dass die Abhängigkeit von Lieferungen aus dem Ausland ziemlich gering geworden ist in diesem Segment.
Die Ukraine ist also standhafter als erwartet mit ihren Bodentruppen und baut jetzt auch selbst eigene Drohnen. Inwiefern braucht die Ukraine jetzt eigentlich noch andere Waffensysteme?
Die Ukraine braucht dringend noch andere Waffensysteme und mehr andere Waffensysteme, vor allem in der Flugabwehr. Die Luftverteidigung ist noch nicht so, wie sie sein müsste, um die russischen Angriffe abzuwehren. Da kommt noch zu viel durch, um das mal laienhaft zu sagen. Deswegen bittet Zelensky auch so inständig darum, dass der Taurus geliefert wird aus Deutschland, dass mehr Patriot-Flugabwehrsysteme geschickt werden aus anderen Staaten, um ukrainische Großstädte besser zu schützen und die Zivilbevölkerung, aber auch um Standorte der Ukrainer natürlich zu schützen, Flughäfen, strategisch wichtige Punkte vor Angriffen der Russen aus der Luft. Das sogenannte Patriot-System ist ein US-amerikanisches bodengestütztes Flugabwehrraketensystem, mit dem sich dann Flugzeuge, Marschflugkörper und Mittelstreckenraketen abwehren lassen. Das ist für viele Staaten sozusagen der Kern der Luftverteidigung, der Kern der Flugabwehr. Und von diesem System wünscht sich Zelensky deutlich mehr für die große Ukraine.
Der Angriffskrieg gegen die Ukraine läuft bereits seit über 3 Jahren. Mit dem Wiedereinzug von US-Präsident Trump ins Weiße Haus und unter Druck der USA ist jetzt zumindest zuletzt etwas Bewegung in die Verhandlungen gekommen. Stefan, wie beobachtest du die aktuelle Lage? Wie nah ist die Ukraine einem Frieden?
Ich fürchte, wir sind noch nicht sehr nah am Frieden. Die Strategie Russlands wirkt auf mich so, als wolle Putin es darauf anlegen, dass dieser Krieg noch lange andauert, dass es eine Zermürbung gibt, eine Zermürbung des ukrainischen Militärs, aber auch eine Demoralisierung der ukrainischen Zivilbevölkerung, sodass die ihm ja nicht behagende Zelensky-Regierung vielleicht abgewählt wird, dass eine russlandfreundlichere Regierung kommt oder dass die Ukraine so geschwächt ist, dass er sie als Staat ganz erobern kann. Wenn der Krieg noch in diesem Jahr zu Ende gehen würde, wäre ich überrascht, ehrlich gesagt. Und Putin hat ja auch die Darstellung dessen, was in der Ukraine passiert, im Griff. Es gibt keine unabhängigen Medien mehr in Russland. Die Bevölkerung kann sich gar nicht anders informieren. Die ist dieser Regierungspropaganda von Putin natürlich ausgesetzt. Und er sagt, wir müssen die Ukraine von Nazis befreien. Und das zieht immer noch. Und das ist auch die Parallele zu den Feierlichkeiten diese Woche. Das Narrativ von Putin ist, wir haben unter großen Opfern Deutschland von den Nazis befreit. Wir waren die Guten. Und jetzt muss in der Ukraine dasselbe passieren. Wir sind die Guten. Und nennt das Spezialoperation. Und die Helden von 1944, 1945, von der Befreiung und dem Kampf gegen Nazis, die werden genauso plakatiert neben die gefallenen Helden, die im Kampf gegen die Ukraine gefallen sind. Da gibt es eine Parallele. Und Putin braucht das politisch auch für seine Legitimität da.
Für Putin ist es also eine wichtige Woche. Schauen wir noch mal genauer hin auf die USA und auf Donald Trump. Der hat ja im Wahlkampf vollmundig angekündigt, diesen Krieg in der Ukraine innerhalb von 24 Stunden zu beenden. Das hat ja bekanntermaßen nicht geklappt. Wie reagiert er denn jetzt auf diese von Moskau angekündigte Feuerpause? Und was bedeutet das für den weiteren Kurs in Sachen Verhandlungen?
Also das ist schwer zu sagen, weil Trump ja einen Zickzackkurs fährt, eine erratische Außenpolitik, er wechselt die Seiten, man durchschaut es nicht genau, er ist kein geduldiger Mensch. Aber es ist der klare Versuch, ihn zu beruhigen, weil Putin natürlich mitbekommen hat, dass Zelensky, der ja so furchtbar gedemütigt worden war im Oval Office in dieser Szene, als er eigentlich einen Deal unterschreiben sollte und dann fluchtartig Washington verlassen hat.
Der Eklat im Oval Office, das Thema in den Nachrichtensendungen in den USA. Sie spielen mit dem Dritten Weltkrieg und was sie tun, ist sehr respektlos gegenüber unserem Land.
Sie haben ihn regelrecht niedergemacht.
Doch Trump und sein Vize Vance überziehen den ukrainischen Präsidenten mit Vorwürfen, mit erhobenem Zeigefinger. Glauben Sie, es ist respektvoll, in das Oval Office zu kommen und die Regierung zu attackieren, die versucht, die Zerstörung ihres Landes zu verhindern?
Und ich weiß noch, dass wir danach dachten, jetzt hat Trump die Seiten gewechselt. Jetzt hat Putin, was er haben wollte. Jetzt können wir die Ukraine nicht mehr halten oder die Europäer müssen es alleine machen.
Wenn die Ukraine nicht einlenke, so Trump, dann müsse sie alleine weiterkämpfen.
Aber seitdem ist einiges passiert und insofern macht sich Putin schon Sorgen, wer das Ohr des Präsidenten hat. Er weiß genau, bei Trump ist es oft so, dass wer zuletzt mit ihm gesprochen hat, der hat ihn dann am meisten beeinflusst sozusagen. Und dann kommt Trump raus und redet so wie sein letzter Besucher. Das habe ich in der ersten Amtszeit mehrfach erlebt. Wir erinnern uns an die ja nicht lange zurückliegenden Feierlichkeiten nach dem Tod des Papstes.
Am Rande der Trauerfeierlichkeiten für Papst Franziskus sorgte heute eine Begegnung für besonderes Aufsehen. US-Präsident Trump und sein ukrainischer Amtskollege Zelensky in einem kurzen Gespräch.
Da saßen die beiden im Petersdom eng nebeneinander auf diesen Stühlen, goldene Stühle mit rotem Samt. Und sie waren allein. Die Dolmetscher konnte man gar nicht sehen in diesen Fotos, die um die Welt gingen. Und wir hören aus Kiew, dass Zelensky gesagt hat, das war mein bestes Gespräch, was ich mit Trump je hatte. Die haben ja auch schon viel telefoniert. Mhm. Und das sagt viel. Das wird auch Putin erreicht haben. Und Putin fürchtet jetzt, dass was schon so weit gediehen war, nämlich Trump von den russischen Ansichten zu überzeugen und von den russischen Forderungen zu überzeugen, dass das jetzt wieder in die andere Richtung schwingt, das Pendel. Deswegen versucht Putin jetzt, Trump zu signalisieren, hey, ich bin auch noch da, ich bewege mich auch, wir können reden, wir können uns auch vielleicht mal persönlich treffen. Und vielleicht ist das jetzt der Versuch, Trump wieder mehr auf seine Seite zu ziehen.
Putin hat also Sorge, sagst du, dass Trump und Zelensky sich nach dem Eklat im Weißen Haus im Februar jetzt wieder näher gekommen sind. Die USA und die Ukraine haben vor kurzem jetzt auch ein lange diskutiertes Rohstoffabkommen unterzeichnet. Worum geht es dabei nochmal genau?
Ja, es ist eigentlich ein Wirtschaftsabkommen. Es soll ein gemeinsamer Fonds gebildet werden, in den beide Seiten investieren, um aus diesem Fonds den Wiederaufbau der Ukraine zu finanzieren. Und gestützt wird das Ganze auf die gemeinsame, geplante gemeinsame Ausbeutung von Bodenschätzen. Seltene Erden gehören dazu, viele andere Bodenschätze, die dringend gebraucht werden, auch in den USA. Und beide Seiten sollen einzahlen und wenn der Frieden dann da ist, soll aus diesen Mitteln der Wiederaufbau finanziert werden. Das heißt, die USA bleiben investiert in der Ukraine weit in die Zukunft hinein. Das ist erstmal eine gute Nachricht, weil es zeigt, dass die USA das Interesse an der Ukraine nicht verlieren. Das könnte so eine Art Win-Win-Situation werden für den Zeitpunkt nach einem Friedensschluss. Aber aus meiner Sicht entscheidender ist, dass der Deal geholfen hat, die Amerikaner überhaupt bei der Stange zu halten. Mhm. Trump im Spiel zu halten, wenn man dieses Wort da jetzt einmal nehmen darf, weil er sich davon verspricht und seinen Anhängern verkaufen kann. Seht her, es wird goldene Dollars regnen. Wenn der Frieden da ist, werden wir Bodenschätze kriegen. Ich habe viel mehr rausgehauen als Joe Biden. Der hat die Militärhilfe immer gratis geleistet. Jetzt kriegen wir was zurück. Das hilft, Trump bei der Stange zu halten. Und Zelensky hat erstaunliches Verhandlungsgeschick bewiesen oder seine Delegation, weil sie verhindert haben, dass Trump durchkommt mit seiner Forderung, die müssten bezahlen für die bisher geleistete US-Militärhilfe. Das wären ja Milliarden und Abermilliarden. Diese Forderung ist komplett vom Tisch. Es geht nur noch um die Zukunft. Und in diesen gemeinsamen Fonds, der für den Wiederaufbau gebildet werden soll, können die Amerikaner auch mit Waffen einzahlen. Also statt Dollar könnten sie auch Patriot-Abwehrsysteme schicken. Mhm. Und insofern könnte es ein Hebel sein, Trump doch noch auch bei Militärhilfe zu halten, Waffen aus den USA noch weiter zu kriegen. Eigentlich wollte das Trump nicht mehr liefern, wenn das aufgeht. Man muss aber damit rechnen, dass der erratische Trump, der mal dies und mal das sagt, irgendwann doch den Europäern insgesamt den Rücken kehrt und sagt, um die Ukraine müsst ihr euch irgendwann ohne mich kümmern.
Das Rohstoffabkommen, das ist also ein positives Signal für die Ukraine. Inwiefern erhöht es die Chancen auf weitere Schritte Richtung Frieden, auch von den USA als wichtigen Akteur?
Also wir haben ja alle immer auf den Moment gewartet, wo Donald Trump den Druck auf Russland ausweitet. Er hat ja bislang nur Selenskyj und die Ukraine unter Druck gesetzt, den Schwächeren und den, der den Angriffskrieg nicht angefangen hat. Richtig hat er die Daumenschrauben für Putin noch nicht rausgeholt, das könnte er aber mit Sanktionen. Er könnte noch massivere Sanktionen gegen Russland verhängen und auch gegen all die, die bei Russland Öl und Gas einkaufen, China vor allem, und sagen, solange ihr weiter mit Putin Geschäfte macht und dem hilft, die Kriegsmaschinerie in Gang zu halten, könnt ihr mit uns keine Geschäfte mehr machen. Das hat er bislang nicht getan. Das würde, glaube ich, am meisten Druck ausüben. Militärisch fürchte ich, könnte dieser Krieg noch Jahre gehen, unter hohen Verlusten, ohne große Verschiebungen, wenn keine Seite einlenkt und keine Seite bereit ist, die Kriegsziele aufzugeben, also im Sinne von Putin, beziehungsweise sich von Gebieten zu verabschieden, was Selenskyj ja ablehnt.
Friedrich Merz ist gestern im zweiten Wahlgang doch noch knapp zum Bundeskanzler gewählt worden. Trotz des mehr als holprigen Starts steht jetzt also die neue Bundesregierung. Wie sehr kommt es auf diese neue Bundesregierung an, wenn es um ein Ende dieses Kriegs in der Ukraine geht?
Da kommt es vor allem jetzt erstmal auf drei Männer an, nämlich auf den Kanzler Friedrich Merz, auf den Verteidigungsminister Boris Pistorius, der ja im Amt bleibt, und auf den neuen Außenminister, auf Johann Wadephul, der ja von der CDU ist. Diese drei müssen von einem Blatt singen und klare Signale geben nach innen und nach außen. Sie müssen in Europa einiges reparieren, das Verhältnis zu Paris und zu Warschau verbessern, was unter Scholz nicht so toll war. In Brüssel, London und Paris wird eine Führungsrolle erwartet von Deutschland, ehrlich gesagt, bei der Koalition der Willigen, bei der Frage, wie stark wird die Ukraine weiter unterstützt. Deutschland ist da schon der größte Lieferant von Waffensystemen und Militärhilfe, aber es wird auch politische Führung erwartet und ich bin gespannt, mit welcher Haltung Friedrich Merz nach Washington fliegt und mit Donald Trump spricht. Ich hoffe, dass diese Bundesregierung sich gerade macht, die transatlantischen Traditionen nicht schon preisgibt, sondern auf Trump ja Einfluss nimmt und sagt, es ist nicht im Interesse der USA, Europa aufzugeben und sozusagen einem Autokraten zu überlassen. Das ist ja im Kern das, was Trump macht.
Also du sagst, Friedrich Merz müsste mehr Flagge zeigen für Deutschland und für Europa?
Flagge zeigen, eine klare Haltung, eine eindeutige Linie in der Außenpolitik nach außen, aber auch nach innen, deutliche Worte an die Bevölkerung, wenn ich mir das Risikobewusstsein und auch sozusagen das Bewusstsein für die Bedrohung angucke, dann kommt es mir manchmal so vor, als würden wir Deutschen so weiter vor uns hinleben wollen, wie das vielleicht in Spanien oder in Italien gefühlt wird. Aber wir sollten eigentlich eher so denken wie die Balten und die Polen, die ganz genau wissen, dass Russland gefährlich ist und dass Putin gefährlich bleibt und auch nach innen ja ein bisschen bereiter sein für das, was da kommen könnte.
Stefan, vielen Dank dir.
Ja, gerne, Viktoria.
Mehr über die Lage in der Ukraine, an der Front und Verhandlungen zwischen den USA und Russland hört ihr jeden Dienstag und Freitag im Podcast Streitkräfte und Strategien. Unser Gast Stefan Niemann spricht da mit Militärhistorikern und Sicherheitsexperten über den russischen Angriffskrieg. In der aktuellen Folge, da geht es um die eben angesprochenen Herausforderungen für die deutsche Politik. Den Link zum Podcast legen wir euch in die Shownotes. Morgen gehen wir bei 11KM auf Spurensuche. 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Denn noch immer werden jedes Jahr in deutschen Wäldern mehrere hundert Tote gefunden, die auf dem Schlachtfeld gestorben sind. Wer ist Soldat Nummer 173? Das hört ihr morgen bei 11KM. Autor dieser Folge ist Kaspar von Au. Mitgearbeitet hat Marc Hoffmann. Produktion Laura Picerno, Viktor Weresch und Christine Dreier. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns. Ciao.